Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Hallo Blume, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in einer neuen Zeit. Ab heute beginnt eine neue Zeitrechnung. Friedrich Merz wird Bundeskanzler und Sie sehen so ein bisschen fertig aus. Augenringe bis Bagdad Süd, die ganze Nacht durchgefeiert mit den Freunden von der Union?
Rambo Zambo, meinen Sie? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Nee, ich habe gearbeitet. Sie werden lachen. Das kennen Sie jetzt, also das Konzept kennen Sie nicht so gut. Aber ich habe gearbeitet und zwar bis nachts um zwei, weil bis dahin diese Auszählung ja ging und dann erst klar wurde, wie der Dreh- und Angelpunkt nun eingefärbt ist, also in welche Richtung das ausschlägt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und dann bin ich um 4:45 wieder aufgestanden, ins Studio geeilt, um den Menschen in Deutschland auf den, naja, wo auch immer sie saßen oder lagen, zu erklären, wie das zu sehen ist mit diesem Wahlergebnis. Und Grüße gehen raus nach Mannheim und nach Flensburg. Und die Zahl des Tages lautet übrigens 4,927. Das ist das Ergebnis des Bündnis Sarah Wagenknecht. Und die Grüße gehen raus nach Flensburg und nach Mannheim, weil das die beiden letzten Wahlkreise waren, die noch auszuzählen waren. Und bis dahin oszillierte die ganze Zeit das Ergebnis der Zweitstimmenauszählung des BSW um die 5%. Mal ganz knapp drüber, mal ganz knapp drunter, mal ganz knapp drüber. Dann stand es eine ganze Zeit lang still bei 5,0. Man glaubt es gar nicht. Und dann sackte es wegen dieser beiden Wahlkreise nochmal unter die 5%. Und das ist eine der ganz wenigen guten Nachrichten dieses Abends, dass diese Partei nicht es in den Bundestag geschafft hat. Tut mir leid. Grüße, Flensburg.
Ja.
Mannheim, we love you. We love you.
Golden Ages ahead. Hallo. Die arme Sarah Wagenknecht, die ist wahrscheinlich fast so 100 Jahre gealtert in dieser Nacht, wenn das dann immer. Aber müsste es nicht fairerweise, wenn die Zahlen so knapp sind, ja, bei, ich weiß nicht, wie viel, was haben wir, 50 Millionen Wahlberechtigte und dann so wenige paar Stimmen, müsste es dann nicht so eine Art, irgendwie so im Zweifel für den Angeklagten Klausel geben, dass sie dann doch irgendwie drin sind oder so?
So ein Trostpreisbonus. Du kommst in den kleinen Bundestag. Du darfst nicht in den großen Bundestag. Du kommst aber in den kleinen Bundestag. Der ist quasi in der Tiefgarage vom großen Bundestag und da kannst du dann Politik spielen. Hey, Augstein, hallo. Das ist ernst.
Im Bällebad.
Das ist eine klare Kante. 5,0 ist 5,0. So wie damals die Defizitkriterien bei Theo Weigel für den Euro. Hm. Das ist halt Pech, tut mir ja auch leid. Und man lernt aber so ein bisschen was über den Charakter von Sarah Wagenknecht, wenn einem der noch nicht bewusst sein sollte, dass sie sich heute früh nämlich gleich hingesetzt hat und A, die Umfrageinstitute beschimpfte, was hat das mit dem Wahlergebnis zu tun, B, die Medien beschimpfte, dass sie immer so garstig gefragt hätten und sie seien doch eine ganz neue junge Partei und da müsse man doch so eine Art Welpenschutz haben. Hä? Und im Übrigen will sie die Wahl anfechten, weil, wie sie sagen, es muss doch möglich sein, diese 10.000, 13.000, um genau zu sein, Stimmen zusammenzubringen und zusammenzukehren, die da jetzt fehlen. Das erinnert mich so ein ganz bisschen an Donald Trump, der 2021, glaube ich, in Georgia anrief und sagt, get me 10.000 votes. Ich muss jetzt nochmal 10.000 Stimmen haben, damit ich hier gewinne, damit ich diesen Staat gewinne.
Ja. Ist ja gut.
Geht's noch?
Ja, aber Ihre Häme in allen Ehren, man muss doch mal sagen, in jedem anderen Universum würde man trotzdem sagen, dass das BSW und Sarah Wagenknecht eine fulminante Leistung hingelegt haben. Die haben letztes Jahr eine Partei gegründet, sind in die ostdeutschen Landtage eingezogen und jetzt am Bundestag knapp gescheitert. Man könnte das auch als große Erfolgsgeschichte erzählen. Das passiert offensichtlich gerade nicht und vielleicht empfindet sie das auch nicht so und zieht sich jetzt vielleicht aus der Politik zurück, so wie Christian Lindner, über den reden wir sicherlich auch gleich, ja, ein großer aus der Politik Zurückzieher des gestrigen Abends. Aber lassen Sie uns doch erstmal bei dem Rambo-Zambo Sieger Friedrich Merz bleiben. Fangen wir mit Rambo Zambo an. Das ist für mich zum Beispiel ein neuer Begriff, den kenne ich gar nicht. Ist das jetzt sozusagen so das Motto, unter dem diese Kanzlerschaft steht? Rambo Zambo? Das klingt so ein bisschen
Sie nach... Meinen, der holt jetzt die drei Flippers zusammen und dann spielen sie Rambo Zambo? Ja, es riecht ein bisschen nach late 70er Jahre, Anfang eingeschlafener 80er Jahre. Ja. Mag schon sein. Pass ja, auf, das ist halt so ein Spruch.
Und dann geht es los in ganz großen Schritten. Der Dieter fasst der Bärbel von hinten an die Schulter. So, Rambo Zambo?
Augstein, das war schon vor 20 Jahren nicht so komisch, aber dass ich es jetzt nochmal bringe, ist schön.
Ich fand's irre lustig. Das hat meinen Humor geprägt. Mein Humor wurde geschult an solchen Sachen. Entschuldigung.
Naja, Rambo Zambo ist halt dann wiederum auf neu getuned von Stefan Raab ein echt lustiger Rap-Song mit eben so ein paar Wortfetzen von Friedrich Merz garniert und rhythmisiert. Also es ist ganz lustig. Das fanden die irgendwie auch alle ganz toll. Ich glaube, die haben da so ein bisschen auch weggefeiert, dass ihr Ergebnis einfach ganz schön gurkig ist. Denn 28,5%, das ist jetzt wirklich nicht dolle, muss man sagen. Das ist gut, das ist beinahe doppelt so viel, wie die SPD hat. Aber das ist nicht das, was sie hätten erreichen müssen angesichts der Schwäche der Gegner, wenn man mal von der AfD absieht, die aber jetzt auch nicht in Richtung 25 gewachsen ist.
Aber lass uns doch da mal bleiben. Es ist doch interessant. Die Leute wollten offensichtlich Olaf Scholz abwählen. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber dass die Leute jetzt so richtig dringend Friedrich Merz wählen wollten, kann man bei dem Ergebnis nicht sagen. Also es ist das zweitschlechteste Ergebnis, was die Union überhaupt jemals hat. Die SPD das schlechteste. Das hier ist das zweitschlechteste. Und die beiden zusammen wollen jetzt eine starke Regierung machen, um in diesen Krisenzeiten Deutschland wieder richtig nach vorne zu bringen. Der schlechteste und der zweitschlechteste. Ist das nicht irgendwie wahnsinnig traurig?
Naja, die Frage wird sein, was sie daraus machen. Denn das ist ja jetzt hier schon an der Grenze der systemischen Belastungsfähigkeit beziehungsweise der Leistungsfähigkeit des Systems, das nur noch eine Konstellation produziert, die regierungsfähig ist, solange es eine Zweierkonstellation sein soll. Und diese Zweierkonstellation kommt ja nicht, da haben Sie recht, zustande, weil wir da von so zwei superstarken Parteien reden, die jetzt eine große Koalition bilden, sondern sie kommt zustande, weil das BSW noch 13.000 Stimmen braucht, um in den Bundestag zu kommen. Nur weil das BSW rausfällt mit den 4,9% und die Mandate, die sie gehabt hätten, jetzt auf die im Bundestag vertretenen Parteien auch noch verteilt werden, kriegen SPD und CDU/CSU das bisschen obendrauf auf ihre eigentlichen Ergebnisse, was sie dann gemeinsam über die Schwelle der absoluten Mehrheit schiebt. Nur wegen der Schwäche des BSW hat diese Regierung eine parlamentarische Mehrheit der Mandate. Das ist schon, naja, ein Offenbarungseid noch nicht, aber es ist halt kurz davor. Das macht mir zum Beispiel deutlich mehr Sorgen als alles andere.
Aber Blome, wenn ich jetzt rausgehe, ja, ich war heute noch gar nicht draußen, aber wenn ich jetzt rausgehe, muss ich damit rechnen, dass jeder zweite Mensch, der mir begegnet, entweder CDU oder AfD gewählt hat. Ich kriege jetzt langsam Angst. Das ist sowieso, ich ging mit den lebenden Toten irgendwie so. Ich lebe praktisch umgeben von Zombies. Für mich ist das wirklich gruselig. Aber vielleicht müsste ich jetzt nach Prenzlauer Berg umziehen oder Neukölln oder so.
Da empfehle ich Ihnen mal eine kleine Reise in den Osten unserer schönen Republik. Vormals DDR genannt. Wenn Sie da in Sachsen vor die Tür treten, haben Sie eine reelle Chance, dass Sie gar nicht CDU und AfD zusammenzählen müssen, um jedem Zweiten die Hand zu geben, sondern da reicht die AfD allein. Die hat dann nämlich fast jeden zweiten Erststimmenwähler zumindest. Und das ist echt krass, wie dieses Land auseinanderfällt. Aber, also zwischen Ost und West auseinanderfällt, wenn Sie sich die Karte anschauen, rechts ist blau und links ist schwarz mit ein paar roten Sprengseln. Aber das ist ja ein weiteres systemisches Problem. Also Sie sagen, jeder Zweite hat für die CDU oder die AfD bundesweit gestimmt. Ja, regiert werden wird er aber von einer Koalition, einer großen Koalition, von der die eine Partei links der Mitte steht ein bisschen und die andere Partei ein bisschen rechts der Mitte steht. Das heißt, der große Rechtsruck, Ruck in Richtung rechts, den die Bevölkerung mit diesem Wahlergebnis gemacht hat, bildet sich in der Regierung nicht ab. Ist auch ganz gut so, weil wer will schon mit der AfD regieren? Das ist ja wirklich ekelerregend. Aber trotzdem bleibt das Problem.
Dann lassen Sie uns mal bei der AfD bleiben. Also Alice Weidel, die sich, glaube ich, echt bemüht hat, gestern Abend am Sonntagabend, an dem Wahlabend irgendwie so sich zivilisiert und freundlich zu geben, was irgendwie dann einfach nur bedeutet, dass die Temperatur bei ihr nicht minus 250 Grad, sondern so minus 10 Grad ist, wenn man in ihrer Nähe sitzt. Alice Weidel hat ja gesagt, unsere Hand ist ausgestreckt und die Wähler wollen ein Mitte-Rechts-Bündnis. Und dann hat Merz gesagt, ja, mit ihnen können wir nicht koalieren, weil ihre ganzen Programme diametral unseren entgegenstehen und deshalb werden wir das nicht machen. Glauben Sie, das ist nur eine, es war jetzt eine ernste Frage, ja, also jetzt nicht irgendwie vorweggenommen. Glauben Sie, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese AfD, weil sie jetzt so erfolgreich ist, den Unsinn, der für die CDU nicht schluckbar ist, also raus aus dem Euro, raus aus der EU, über Bord wirft und dann sozusagen so eine reaktionäre deutschnationale Partei wird in der nächsten Zeit, weil einfach der Druck jetzt so groß wird, weil man sagt, ey, das sind 20% der Leute, die das im Prinzip wollen, im Osten ist es deutlich mehr. Also dass sozusagen quasi wirklich so eine Art Druck von den Wählern ausgeübt wird, auf die Parteilandschaft sich dem anzupassen. Oder glauben Sie, dass die CDU dem widerstehen wird? Ich weiß nicht, kann man das jetzt schon so sagen? Aber ich finde, die Frage hat sich gestern Abend schon aufgedrängt.
Also Stand jetzt wird die CDU widerstehen, weil Alice Weidel zwar die ganze Zeit sagt, sie haben ja alles nur von uns abgeschrieben, aber sie werden es nicht durchsetzen können. Das ist ja ihre Mantra, die sich jetzt von hier bis die nächsten Jahre ziehen wird. Das stimmt ja nicht. Das Programm der AfD hat niemand abgeschrieben, weil es so abseitig ist, von den Euro durch eine Goldwährung ersetzen, raus aus allem Klimaschutz, die NATO überwinden, Ausländer eigentlich am liebsten raus, aber nur wenn sie arbeiten, dann dürfen sie bleiben und wenn sie arbeitslos werden, dann fliegen sie spätestens dann raus. Das unterschreibt niemand, das hat auch niemand abgeschrieben. Also, Sie sehen den Versuch von Alice Weidel, die CDU zu zerstören, indem sie sie mit der AfD versucht gleichzusetzen. Und das ist natürlich tödlich für eine Partei, wie die CDU ist. Also, Stand jetzt, nein, gibt es keine Zusammenarbeit. Frage wird sein, setzt sich dieser Sound, wir reichen die Hand und wir werden mittiger und bürgerlicher und ein paar Sachen werfen wir über Bord, inklusive Herrn Höcke, am besten mit Steinen und Gewichten an den Füßen, durch oder setzt sich die Radikalisierung fort. Denn den Sound konnten Sie witzigerweise bei Alice Weidel, die ja immer alles drauf hat, gestern auch hören. Eine ganz klare Radikalisierung. Nein, wir werden noch radikaler werden. Wir wollen regieren. Wir wollen jetzt nicht mehr Juniorpartner werden. Wir wollen bestimmen. Wir wollen unser Programm durchsetzen. Bla bla bla. Das hörte man an manchen Stellen genauso. Insofern ist das, glaube ich, nicht ausgemacht, wohin diese Partei geht. Ich glaube, sie wird sich weiter radikalisieren. In der Hoffnung, dominant zu werden, weil... Und dann kommen wir zurück zum Ausgang, weil CDU und SPD eine wackelige Mehrheit haben und man sehen wird, ob sie zu einem klaren Kurswechsel in bestimmten Punkten dieser gesellschaftlichen Mehrheit rechts der Mitte besonders wichtig ist, in der Lage ist. Und da hat man natürlich große Zweifel, wenn die SPD, weitwund wie sie ist, nicht in die Opposition darf, sondern da jetzt mitmachen muss.
Aber das Kalkül, Sie haben ja eben gesagt, das Kalkül der AfD ist, die CDU zu zerstören oder zu zerreiben und zermahlen. Das hat ja Weidel gestern schon angefangen, in diese Logik zu gehen, indem sie gesagt hat, sie werden ihre ausländerpolitischen Maßnahmen gar nicht durchsetzen können, weil sie jetzt mit den Linken regieren. Ja, damit meint sie nicht die Linkspartei, sondern meint alle Parteien links von ihr. Und deshalb wird das die gar SPD nicht funktionieren. Genau, deshalb wird das nicht funktionieren, sozusagen die Migration in der Form zu begrenzen. Grenzen. Ich glaube, Alice Weidel hat leider recht, denn Merz hat doch den Fehler gemacht, das Migrationsthema so stark nach vorne zu treiben, es so stark auf seine eigenen Fahnen zu setzen, also Erwartungen auch zu wecken in der Öffentlichkeit. Er hat sozusagen mitgemacht, der Öffentlichkeit zu sagen, unser Hauptproblem sind kriminelle Migranten, Klammer auf, das ist definitiv nicht unser Hauptproblem, Klammer zu. Aber die Leute glauben es jetzt, die Medien schreiben es mit, dieser Erwartungshorizont ist geöffnet und da wird er auf jeden Fall drunter bleiben. Es geht gar nicht anders und das wird Weidel für sich ausnutzen können. Und deshalb finde ich es so interessant, dass Merz, der ist jetzt zwar Kanzler, aber er ist offenbar kein guter Polittaktiker und kein guter Politstratege, denn er hat durch seine migrationspolitischen Einlassungen erstens sich selber geschwächt. Ich glaube, die CDU wäre jetzt stärker, wenn er den Unsinn nicht gemacht hätte mit diesem Entschließungsantrag und dem Gesetzesantrag. Und zweitens hat er die AfD potenziell gestärkt, weil er ihr strategisches Material für die kommenden Jahre in die Hand gegeben hat.
Ich glaube, Friedrich Merz hat mindestens mal im Rückblick einen Fehler gemacht mit diesen beiden Abstimmungen. wo er die AfD erstmals im Bundestag ins Boot gelassen hat und Mehrheiten angestrebt oder erzielt hat, die nur zustande kamen, weil die AfD mitgestimmt hat. Das hat witzigerweise nicht die Grünen und die Roten, also die SPD, irgendwie dann beflügelt und mobilisiert, was ich gedacht hätte und übrigens eine ganze Menge anderer Beobachter auch. Es hat die Linkspartei beflügelt. Also, da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu. Die Linkspartei, die nicht regieren will, die nicht regieren kann, aber erstmal fast 9% stilllegt in diesem deutschen Bundestag, was es ja alles noch viel schwieriger macht. Ich glaube, der zweite Punkt, den sie hatten, hat Friedrich Merz einen Erwartungshorizont, wie sie das so schön nannten, geöffnet, den er nicht bedienen kann in Sachen Migration? Antwort, glaube ich, nein. Geöffnet hat diesen Horizont die AfD. Das war früher, 5 Jahre zurück, irgendeine Kreisch-, Krakeel-, Marktplatz-, Gegröle-Partei, die das versuchte und der es, warum auch immer, geglückt ist. Und ich glaube nicht, dass Friedrich Merz mit der CDU dahinter zurück konnte, sondern er muss diesen Erwartungshorizont auf seriöse Weise versuchen zu bedienen, beziehungsweise mit ihm zu kommunizieren, mit den Leuten, die so denken und die man vielleicht mit Maßnahmen, die man für objektiv unabweisbar halten kann, auch befrieden kann, zurückholen kann in den gesellschaftlichen Diskurs, den die AfD an ihrer Seite des Spektrums ja vergiftet. Also zurückholen in den normalen, in Anführungsstrichen, demokratischen Diskurs, indem man diese Erwartungen, diese Nöte, Sorgen, real oder vielleicht auch manchmal ein bisschen nur eingebildet, zumindest adressiert, ernst nimmt und wie gesagt, an manchen objektiven Punkten auch bedient, weil die Zahl der Asylsuchenden de facto zu hoch ist für ein Land, das nicht mehr integrieren kann, weil es überfordert ist damit.
Aber Blume, Merz kann den Erwartungshorizont nicht füllen aus 2 Gründen. Erstens, weil er mit der SPD zusammenarbeitet und die kann niemals so migrationsfeindlich agieren, wie er das möchte. Das heißt, da muss er sowieso Abstriche machen. Und zweitens,
das wird man
sehen. Und zweitens, weil es sowieso gar nicht gegangen wäre, weil die Tatsachen dagegen sprechen, weil es sozusagen kontrafaktisch ist, was er da versprochen hat. Und diese beiden Bremsen, also die Realität und die SPD, werden seine Migrationspolitik so stark abbremsen, dass die AfD immer sagen kann, naja, kann man mal sehen und so. Und dann müsst ihr uns nächstes Mal noch mehr Stimmen geben. Ich glaube, das ist ein Rattenrennen. Das ist das Problem an der Geschichte. Und das habe ich Ihnen neulich schon gesagt. Und ich finde, es beweist sich jetzt auch in diesem Ergebnis und an den ersten Gesprächen an dieses Abends. Es ist ein Rattenrennen, was eine demokratische Partei gar nicht gewinnen kann. Und deshalb hätte sie sich nicht darauf einlassen sollen.
Ja, Augstein. Kenne ich auch. In einem Rattenrennen ist auch der Gewinner immer eine Ratte. Keine Frage. Ich glaube nur, Sie beschreiben es nicht richtig. Ich denke nicht, dass man so weit gehen muss und auch vor allem in der Tonalität und in der Ressentimentgeladenheit kommen muss, wie die AfD das tut, um nennenswerte Teile der AfD-Wählerschaft beim Thema Migration zu befrieden, in Anführungsstrichen. Und zweitens glaube ich nicht, dass die SPD einfach so weitermachen wird, einfach so weitermachen kann. Denn es sind ja die sozialen Aspekte und Probleme, die zu viel Migration, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, aufwerfen kann und dann ja in Milieus aufwirft, die genau die Kernstammwählerschaft der SPD mal waren. Die einfachen Viertel mit den einfachen Schulen, mit den einfachen Wohnungen etc. etc. Also die Viertel, wo aus irgendwelchen Gründen meistens die Flüchtlingsheime hingesetzt werden, weil sie ja auf den Golfplatz nicht passen. Und in die feinen Viertel mit den Einfamilienhäusern auch nicht passen, weil da keine Läden sind. Das heißt, die Milieus, die die SPD mal vertreten hat, sind die, die von den, wenn sie denn negative Folgen hat, eben diesen negativen Folgen von zu viel Migration betroffen sind und die die AfD abgerahmt hat, inzwischen sogar im Westen. Das heißt, wenn die SPD an die Fehlerursache und die Herleitung ihres Niederganges geht, dann kommt sie daraus, wo Friedrich Merz die Migrationspolitik verschärfen will.
Nein, bekommt sie nicht, meiner Meinung nach. Ja gut, das ist aber eine Frage des Narrativs, was sie aufbauen, was sie den Leuten in die Ohren pusten. Meiner Meinung nach soll das den Leuten nur den Kopf benebeln dafür, dass die Politik bei der Lösung der echten Probleme schlicht und ergreifend versagt. Ich meine, wie viele Wohnungen wollten die gebaut sehen in Deutschland im vergangenen Jahr? 400.000? Wie viel waren es nochmal? Denk. Das hat noch gar nichts mit der Migration zu tun, dass sie es nicht schaffen, ihre eigenen wohnungspolitischen Ziele zu erreichen. Und
richtig.
Wohnung ist ein
Aber Sie würden zugeben, dass 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine plus 250.000 Asylsuchende dieses Problem eher größer machen als kleiner.
Herr Blume, bleiben Sie doch mal bei dem Punkt. die Politik erkennt das Wohnungsproblem, sie versucht es zu adressieren und scheitert daran. Das hat noch nichts mit der Migration zu tun. Wenn ich sage, ich baue 400.000 Wohnungen, kann es ja sein, dass ich wegen der Migration 800.000 bräuchte. Kann sein. Aber ich schaff's noch nicht mal 200.000 zu bauen oder 300.000, sondern es sind dann irgendwie nur 175 oder ich weiß nicht was. Es ist sozusagen, da liegt doch das eigentliche Versagen auch der SPD. Das Versagen der SPD liegt übrigens auch beim Bürgergeld, weil das in der Öffentlichkeit falsch angekommen ist. Das Interessante an diesem Wahlkampf war doch, dass wir in schwierigen Zeiten leben und die Politik hätte echt eine Menge zu tun. Und wir reden die ganze Zeit nur über Migration. Und das ist eine Verarmung des Themas. Das hat Merz befeuert, weil er dachte, dass er davon profitieren würde. In Wahrheit hat es ihm Stimmen gekostet. Und es ist eine Verarmung der Medien, weil sie den Unsinn mitgemacht haben. Und jetzt sagen ganz kurz, Sie haben eben gesagt, warum die Linkspartei so zugelegt hat und nicht die Grünen und die SPD, so wie Sie das erwartet hatten, nachdem Merz seinen migrationspolitischen Unsinn da verzapft hat, wie ich finde. Die Antwort ist doch ganz einfach. Die Antwort ist, ganz viele Leute, die ich kenne, die meine Kinder kennen, haben Linkspartei gewählt. Warum? Weil sie gesagt haben, das ist die einzige Partei, die diese Migrationspolitik nicht mitmachen wird. Ist doch logisch, dass die dann davon profitiert haben. Übrigens wusste Habeck das auch, der am Sonntagabend gesagt hat, viele enttäuschte Grüne sind zu den Linken gegangen wegen der Migrationspolitik, weil sie von den Grünen erwartet hätten, macht keine Koalition mit der CDU. Und dann hat er gesagt, das kann ich nicht machen, so bin ich nicht geboren oder so bin ich nicht gestrickt. So eine Aussage kann ich nicht machen. Ja, also wieder so aus staatspolitischer Verantwortung. So ein Scheiß, ja gut, staatspolitische Verantwortung. Dann wählt man dich halt nicht, Depp.
Naja, wer in dem Kontext jetzt der Depp ist, das lassen wir mal dahingestellt, denn wir wollen ja keine Wähler beschimpfen und ich will das auch nicht. Aber eine Partei zu wählen, die jedwede Asylrechtsverschärfung inklusive der mühsam erzielten europäischen gemeinsamen Asylpolitik streichen will, einfach streichen, die noch Klima und Armut als Artikel 16 Grundgesetz Gründe für dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland akzeptieren will. Im Prinzip die ganze Welt also. Denn von Klima oder Armut ist man wahrscheinlich auf der ganzen Welt betroffen, außer man wohnt am Nordpol. Die ganze Welt also aufnehmen zu wollen, bei der Schleifung aller Vorkehrungen, die in der letzten Zeit getroffen wurden, die Zahl etwas zu begrenzen, das ist die Migrationspolitik der Linkspartei. Und niemand wird mir erzählen, dass die Leute das haben wollen. Was sie wollten war, ganz viele der Linkspartei wollten Haltung zeigen, wir stimmen nicht für eine Partei, die womöglich mit Friedrich Merz koaliert, weil der hat mit den Nazis paktiert. Das kann man so sehen. Man kann diese Haltung einnehmen und ich habe auch einen gewissen Respekt davor, weil sie so kategorisch ist, weil sie so dezidiert ist. Aber es ist natürlich komplett weltfremd, weil das, was die Linkspartei will, will niemand. Und die regieren ja auch nicht. Die wollen ja auch gar nicht regieren. Es ist also eine verschenkte Stimme.
Boah, das ist
eine
so krass.
Stillgelegte Stimme für einen Moment von Haltung.
Nein, das finde ich, was Sie da sagen, das ist so bitter daneben unserer demokratischen Kultur. Lassen Sie sich das nochmal, wenn Sie ausgeschlafen sind, lieber Kollege Blome, ja, schön ausgeschlafen, schön Füßchen hoch, Teechen, schön die Frau bringt ein paar Plätzchen vorbei und so, dann lassen Sie sich das nochmal selber durch den Kopf gehen, was Sie da eben gesagt haben. Eine Partei, die in den Bundestag gekommen ist und dort jetzt Oppositionsarbeit leistete, das ist eine verschenkte Stimme. Sind Sie jetzt völlig wahnsinnig? Gibt es, die Opposition ist für Sie uninteressant in der Demokratie. Es braucht gar keine Opposition. Wer nicht eine Partei wählt, die regieren will und die Friedrich Merz hilft, eine starke Union zu, ist eine verschenkte Stimme. Das finde ich echt übel, was Sie da gerade sagen. Das ist ja so Trump-mäßig schon fast.
Sie unterscheiden, also Sie haben mir jetzt was unterschoben, was ich gar nicht gesagt habe. Ich finde, es ist eine verschenkte Stimme, weil es fundamental Opposition ist, wie die AfD übrigens ja auf eine Art und Weise auch fundamental Opposition ist. Nämlich die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Parteien, die sonst natürlich nichts gemeinsam haben. Naja gut, außer eine gewisse Liebe für Russland, aber lassen wir das dahingestellt. Ach ja, die NATO wollen sie auch beide überwinden. Ach Scheibenkleister, da kommt noch was. Ah ja, richtig, aus dem EU und Euro, das finden sie auch doof. Übrigens beide Parteien. Also, diese beiden Parteien haben gemein, dass sie beide nicht regieren wollen, bevor sie nicht ganz allein regieren können. Diese beiden Parteien haben gemein, dass ihre Vorschläge nicht koalitionsfähig sind. Und darum nenne ich sie beide Fundamentalopposition. Und wenn man dafür stimmt, kann man das machen. Es ist ein Moment der Haltung, den ich respektiere, noch einmal. Aber zum Fortgang der Ereignisse trägt das dann gerade gar nichts mehr bei. Und das in einem Moment, wo sich ja jeder kundige Wähler, und ich unterstelle allen, dass die das mit bestem Wissen, aber eben auch Gewissen getan haben, sagen muss, meine Stimme für die Linkspartei macht eine demokratische Regierung gegen die AfD weniger wahrscheinlich. Denn das ist der Preis, den sie für diese Haltung bezahlen. Den wir übrigens jetzt sehen. Hauchfein, weil das BSW nicht reingekommen ist, kriegen wir jetzt eine Regierung.
Ach so, Unsinn. Wenn die reingekommen wären, hätten halt die Grünen noch mitmachen müssen irgendwie. Das wäre dann zwar echt lustig gewesen sozusagen.
Das wäre dann die Mitte der parlamentarischen aus der Ampel. Landschaft wäre die Regierung gewesen und die Ränder wären die Opposition gewesen. Guten Nacht.
Das nennt man dann die Schwampel, oder? Die schwarze Ampel, die Schwampel. Gab es das Wort nicht auch schon mal?
Hallo? Ich habe eindeutig weniger geschlafen als Sie, Augstein, aber ich habe noch mehr Ernst als Sie.
Offenbar. Ja, Entschuldigung. Ganz kurz, Blume, bevor Sie jetzt aber, Sie wollen jetzt bestimmt gleich zu Christian Lindner kommen, machen wir auch. Aber ich habe noch eine Frage zu Robert Habeck. So schnell lasse ich den jetzt nicht los, den Kollegen. Der war ja gestern echt ziemlich durch den Wind und irgendwie auch müde und fertig und schlapp und schlecht gelaunt. Und das war irgendwie ganz, ich sag mal, ein Mensch. Gestern Abend war wirklich mal ein Mensch. Aber hätten die Grünen eine Koalition mit der Union ausschließen sollen?
Haben sie doch gar nicht. Hä?
Hätten sie es sollen. Hätten sie eine Koalition ausschließen sollen.
Ach so,
um
damit Stimmen zu generieren, so wie die Linkspartei. Nein, das hätte man ihnen nicht geglaubt, weil das eben eine verantwortungsbewusste Partei ist und das würde ich der Linkspartei nicht attestieren. Das konnte Robert Habeck nicht. Er persönlich, er als Person, als politische Figur, konnte das nicht. Nur um den Preis einer Glaubwürdigkeit hätte er das können. Weil er ja die ganze Zeit darüber nachgedacht hat, wie eigentlich Politik gehen muss, auch in so aufgeladenen Zeiten. Und da war deutlich ja immer von Kompromiss, man auch mal an den Tag nach dem Wahltag denken, die Rede. Insofern hätte das eine Absage an die Union grundsätzlicher Art, hätte das völlig konterkariert, was er im Wahlkampf entwickeln wollte. Funktioniert hat es nicht. Wie er es gemacht hat, stimmt. Ich glaube, es hat mit anderen Dingen zu tun. Und das, was Sie als menschlich bezeichnet, habe ich gestern als Wehmut bezeichnet, weil, glaube ich, dem Mann klar geworden ist, dass das die Chance seines politischen Lebens war, die Grünen als Volkspartei zu etablieren und womöglich selber sogar Kanzler zu werden. Das in Wahrheit die eigentliche Chance dafür, aber 3 Jahre zurückliegt und der Wahlkampf von Annalena Baerbock war. Den Robert Habeck vielleicht wirklich ins Ziel geführt hätte, wozu Frau Baerbock nicht in der Lage war. Also diese doppelt verpasste Chance damals, hinter Baerbock zurückgestanden zu haben und es jetzt zum Teil auch selber versemmelt zu haben in der Regierungszeit mit diesem Ergebnis jetzt in der Wahl, das ist gestern, glaube ich, auf ihn niedergedrückt mit dem klaren Bewusstsein, ja. Das war die Chance für die Grünen, ja. Und die kommt in einer Generation nicht wieder.
Ja, das war großes Kino, das war alles großes Kino. Auch Christian Lindner war großes Kino, der plötzlich so ganz schmal und blass und ergraut da saß, so am Rand, dann auch nicht mehr viel zu sagen hatte, sondern einfach nur, dass er sich bedankt für diese schöne Zeit in der Politik und so. Und ich glaube, während er im Fernsehen war, hat er oder haben seine Leute getwittert, also geixt, muss man ja sagen, dass er sich sozusagen zurückzieht aus der Politik. Ganz schön irre. Also das war, und jetzt lese ich so hämische Kommentare, ja, danke für nichts und wir sind froh, dass wir dich endlich los sind und so irgendwie.
So ein Unfug.
Ich sehe das auch nicht so.
Also es wird mindestens mal für seine Nachfolger, die meines Erachtens keine großen Chancen haben, aber doch interessant sein herauszufinden, hätte er eigentlich noch viel radikaler sein müssen, wie ihm das ja manche auch geraten haben. Mach aus den Liberalen Libertäre. Das hat einen Nährboden, der stetig größer wird im Moment. Oder hat er eben seine ursprünglichen sozialliberalen Wurzeln so vollständig gekappt, dass das der Grund fürs Scheitern war? Ich glaube, bevor die FDP auch nur den Versuch unternehmen kann, nochmal in den Bundestag zurückzukehren, muss sie das ein für alle Mal klären. Aber auch schon eins glaube ich Ihnen nicht, dass Sie sich nicht gefreut haben, dass Krischi Lindner gestern aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Sie können jetzt hier irgendwie so staatstragende Reden schwingen. Ist ja auch richtig so, aber in Wahrheit fanden Sie den so doof
das ist doch
und so daneben und so
spaßhalodrihaft,
dass Sie eigentlich froh sind.
Nein, wir kennen uns doch schon länger. Sie haben das doch schon mitbekommen. Der war mir eigentlich ursprünglich sympathisch. Ich habe das immer mit so einer gewissen distanzierten Sympathie beobachtet, wie der diese Partei wieder aufgebaut hat. Ich war immer der Meinung, dass wir eigentlich eine echte liberale Partei brauchen in Deutschland, die für Bürgerrechte ist, für weniger Staat, für ein freies, verantwortungsvolles Unternehmertum. Das sind ja alles durchaus anständige Sachen. kann ich doch sagen und kann ich auch so sehen. Ich habe die jetzt nie gewählt und würde es auch nicht machen, aber ich wäre eigentlich froh, wenn wir so eine FDP hätten. Tatsache ist natürlich, dass es ein ums andere Mal den FDP-Vorsitzenden der Vergangenheit nicht so richtig gelungen ist, diesen bürgerlichen, zivilen Liberalismus irgendwie zur Blüte zu bringen, um es mal so zu formulieren. Ich meine, die FDP schwankt halt immer hin und her zwischen so einem sinnlosen bloß Steuer-Runter-Liberalismus oder eben so einem Nationalliberalismus. Der Liberalismus wäre eigentlich eine sehr ehrenhafte Sache, die wir brauchen in diesem Land und im Bundestag. Na klar, also ich finde es schade, wenn die FDP raus ist. Und ich meine, wir haben darüber neulich geredet, da haben sie gesagt, wenn die rausfliegen, stehen die nicht wieder auf. Ich hoffe, dass es der Partei gelingt, sich wieder zu berappeln. Keine Ahnung, wäre schade um die FDP sonst, oder?
Zweierlei. Wenn, ich sag mal, jeder Zehnte, der heute sagt, ach, es braucht eine liberale Kraft in Deutschland, ist schon schade, die FDP gewählt hätte, dann würde sie jetzt ja. Die Kanzler stellen. Wenn Krischi Lindner für jeden, der das heute sagt, ein 10-Cent-Stück kriegt, muss er nie wieder arbeiten. Das ist so heuchlerisch. Ich ersaufe gleich in ihren Krokodilstränen. Das geht mir jetzt so auf den Zünder.
Aber ich meine es ernst.
Die Linkspartei ist drinnen, die FDP ist draußen. Finde den Fehler in diesen zwei Sätzen.
Okay, Blume, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wird Friedrich Merz...
Nein, wir haben eine große Zukunft vor uns. Augstein, glauben Sie mir. Wir haben eine große Zukunft vor uns.
Wer, Sie und ich als Podcaster oder die Deutschen als Nation und Friedrich Merz als Kanzler? Wo denn? Wer denn?
Alles. Die Zukunft ist as bright as lofty heaven.
Aha, okay. Nee, jetzt mal im Ernst. Kann der das? Also ich meine, Sie erinnern sich an Merkel, wo man sagte, kann sie es? Da hat man nachher gemerkt, ja, sie konnte es eigentlich ganz gut. Kann er es?
Kann der das? Gut, die Antwort ist immer dieselbe. Ob einer oder ein Nee Kanzler kann, kriegen sie immer erst raus, wenn er im Kanzleramt ist oder sie.
Wird man sehen.
Das wird bei Friedrich Merz auch so sein. Was mich ganz hoffnungsfroh stimmt, ist zum einen die Wirtschaftskompetenz, die der CDU dann doch ein bisschen, wie soll man sagen, tiefer in Fleisch und Blut übergegangen ist als anderen Parteien. Zum einen und zum anderen der Umstand, dass Friedrich Merz ein absolut unbestechlicher Europäer ist, der sogar mal im Europaparlament gesessen hat, das als eine seiner prägendsten Zeiten als Politiker nach wie vor begreift. Und das glaube ich ihm, weil es vielleicht auch für mich eine sehr prägende Zeit war, mal eine Zeit lang in Brüssel gearbeitet zu haben als Korrespondent. Also ich mir sowas vorstellen kann, dass einen das prägt, weil das für mich selber getan hat. Und das wird es jetzt brauchen. Es wird jetzt ganz schnell so ein deutsch-französisch, vielleicht noch polnischen, vielleicht hoffentlich auch britischen Schulterschluss brauchen, um sich gegen Donald Trump zu wehren, um sich gegen Wladimir Putin zu wehren, um die Ukraine zumindest vor dem vollständigen Untergang zu retten. Dazu wird es Geld brauchen, dazu wird es aber vor allen Dingen politische Entschlossenheit brauchen. Und die erwarte ich mir von einem Kanzler, wie gesagt, der eine europäische Vorgeschichte hat, und der in Wahrheit jetzt auch nicht den ganzen Tag über seine Wiederwahl nachdenken muss, weil der ist schon Ende 60, Anfang 70. Und vielleicht macht Friedrich Merz auch nur 4 Jahre, aber die eben richtig. Und wo ich jetzt so ergriffen auch von mir selber bin und meinen Worten, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach Schluss. Es ist die 99. Folge unseres kleinen Podcasts gewesen. Eine Sonderfolge wegen der Bundestagswahl. Und das nächste Mal feiern wir runden Geburtstag.
Halt, Blume, ganz kurz. Bevor Sie jetzt aussteigen, so schnell ja nicht. Einen Namen haben wir in unserer ganzen Sendung noch überhaupt nicht erwähnt, oder? Scholz?
Sagen Sie nochmal?
Scholz.
Kenne ich nicht. Wer war das? Tschüss, Augstein.
Tschüss, Blume.